ARD Sounds.
Es ist der Morgen nach dem 16. Finale der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das dominiert auch heute Morgen. Deutschland ist raus, genauso wie die Niederlande. Auch im Elfmeterschießen ausgeschieden gegen Marokko. Außerdem ist gestern noch Brasilien ins Achtelfinale eingezogen. Aber Deutschland leider nicht. Es war kein Traum.
Nein. Ich habe zwar kurzes Nickerchen eben versucht zu machen und gehofft, dass wenn ich aufwache, es anders aussieht, aber es ist leider ein Albtraum gewesen und der ist wahr. Deutschland ist raus, wow.
Und da geht es uns jetzt allen so wie Jonathan Tah.
Natürlich jeder Spieler geht anders damit um, aber jetzt gerade tut's weh und darf auch wehtun.
Sagt Jonathan Tah. Lisa, wie verarbeitest du das?
Da hilft eigentlich nur Schokolade, aber verrate es keinem. Nachher sieht man es mir noch an.
Ich stürze mich in solchen Situationen immer in viel Arbeit. Nächstes Projekt, das Sportschau-WM-Update mit Lisa Tellers und Tobi Schäfer. Es ist Dienstag, der 30. Juni 2026. Deutschland ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft, bei der XXL-WM in den USA, in Kanada und Mexiko ausgeschieden. Zum dritten Mal in Folge schafft das deutsche Team nicht den Sprung ins Achtelfinale durch die Niederlage eben gestern Abend, beziehungsweise ja heute Nacht war es ja, im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Es zieht irgendwie auch bei uns total den Stecker, so ehrlich müssen wir sein, ja. Lisa. Aber wir wollen natürlich auch nicht weggucken und nochmal über diesen Abend, über die Nacht und auch über das Turnier der deutschen Mannschaft reden.
Ja, ich fühle mich ein Stück weit bestätigt in meiner Angst, die ich gestern hier noch im Podcast geäußert habe und ein Stück weit auch belächelt wurde, unter anderem auch von meinem lieben Kollegen Holger Dahl, der gesagt hat, Deutschland gewinnt mit 3 Toren Unterschied. Das ist jetzt nichts geworden.
Du hast hier die Skepsis gesät und du hast es gejinxt?
Ich habe es gejinxt, glaube ich. Ich nehme diese Schuld an dieser Stelle auf meine Schultern, wenn es den Beteiligten in irgendeiner Weise helfen wird.
Du hast Holger angesprochen. Er war unser Reporter im Stadion in Boston und er hat uns nach Schlusspfiff dieser Partie von Deutschland direkt mal eine Sprachnachricht geschickt.
Oh Mann, ich glaube, man merkt, dass meine Stimme ist ziemlich angegriffen und ich auch. Also irgendwie, das ist doch überhaupt nicht zu fassen. Ich hätte das überhaupt nicht für möglich gehalten, dass hier gegen Paraguay Feierabend ist, also gegen Frankreich. Okay, ne? Aber Paraguay, eine Mannschaft mit so begrenzten Möglichkeiten. Deutschland hat ja wirklich erstmal gar nichts auf die Kette gekriegt, einfallslos, hat nichts funktioniert. Dann kommst du wieder rein ins Spiel und klar kannst du jetzt sagen, dieses Tor muss zählen von Jonathan Tah. Das ist dann auch so. Aber dann hast du im Elfmeterschießen, fällt dir diese neue Entscheidung vielleicht nochmal wieder auf die Füße, weil so ein Elfmeter-Aura-Typ ist er dann am Ende auch nicht. Und jetzt Deutschland raus, ist für mich eigentlich das Pflichtende von Julian Nagelsmann. Ja, aber gut, Aufarbeitung könnt ihr wahrscheinlich jetzt viel besser machen als wir, die wir hier im Stadion gewesen sind. Denn bin ja auch gerade nochmal mit vielen Kollegen im Kontakt gewesen. Das war für keinen irgendwie so ein realistisches Szenario. Aber jetzt ist das so. Deutschland fährt nach Hause. Krass.
Ja, da hat uns Holger eine ganze Menge hingelegt. Wir wollen das jetzt nochmal abarbeiten.
Vielen Dank für die Elfmeter an dieser Stelle,
und
die wir jetzt verwandeln,
die wir verwandeln müssen. Ja, das ist ja gar nicht mal so einfach. Vielleicht fangen wir mal, oder wir machen es chronologisch, das ist ja immer am einfachsten, und sprechen wirklich nochmal über das Spiel. Man muss ja wirklich nochmal drauf gucken. Das war in der ersten Halbzeit ja wirklich auch schon so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, ja, das könnte ganz, ganz hart werden. Ich meine, Deutschland mit gefühlt 80% Ballbesitz, wahrscheinlich sogar nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ich hatte so das Gefühl, Deutschland, kennst du das, wenn man ein Bild aufhängen will und du musst dann ein Loch in die Wand bohren und du willst mit deinem Akkuschrauber da rein, aber das funktioniert nicht, weil es einfach Stahlbeton ist. So kam mir das mit der deutschen Mannschaft vor.
Ich lasse die Bilder immer aufhängen, weil ich selber gar nicht kann. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ich hatte tatsächlich schon nach ein paar Sekunden dieses Gefühl, das kann heute echt schief gehen. Ich glaube, die Ecke war nach wenigen Sekunden schon für Paraguay. Damit fing es eigentlich schon an. Damit war der Ton auch schon ein Stück weit gesetzt. Und dann hat sich Deutschland zwar irgendwie zurückgekämpft in diese Partie, aber es war ja so ein Stück weit das, was sich so durchgezogen hat von den letzten Spielen. Dieser Eindruck, diese Ideenlosigkeit, dieses Statische, dieses Einfallslose, man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, Standfußball, ne? Man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, es wird richtig gefährlich.
Es war so Standfußball ohne Tempo um diesen Paraguay-Block, obwohl der ein bisschen umgebaut wurde. Dennis Undorf war in der Startelf, war aber kaum am Ball, man hat ihn gar nicht gesehen. Deutschland hätte Paraguay einfach ein bisschen mehr hinten rausziehen müssen, um auch hinter die Ketten zu kommen. Das hat aber alles nicht funktioniert. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass Paraguay da ein Tor schießt, weil die hatten nur ein Ziel, nämlich dieses Spiel zu zerstören. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, das könnte zäh werden, aber es wird funktionieren, weil wie soll Paraguay ein Tor schießen? Und dann haben sie es einfach gemacht. Ne? Nach einer Ecke, Deutschland ein bisschen schlampig verteidigt. In der 42. Minute Enciso mit dem Kopf, war keiner bei ihm. Also das hätte man auch verteidigen können.
Ja, und das zieht sich dann auch so ein bisschen durch, weil ein Tor haben wir irgendwie immer kassiert. Und das spricht natürlich auch irgendwie nicht für die Abwehr der deutschen Mannschaft, weil man auch das irgendwie so ein Gefühl hat, dass wir immer irgendwie für ein Gegentor gut sind. Und wie das dann gefallen ist, boah, da muss ich schon echt sagen, das ist billig und das ist schlecht. Also das darf dir auf dem Niveau Brown und Pavlovic, die da keine gute Abstimmung haben und ihn damit ja auch komplett flanken lassen, dann auch Überzahl eigentlich im Strafraum und niemand ist dann eben beim Torschützen, der da komplett unbedrängt einköpfen kann. Boah, also das hat mir schon echt ein bisschen da schon den Stecker gezogen.
Ja, aber es wurde dann ja zumindest erstmal ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit mit dem Wechsel. Goretzka kam rein für Metscher. Deutschland war dann wirklich ein bisschen lebendiger, variabler und zack die Belohnung, das 1:1 nach einer Flanke aus dem Halbfeld, was man in der ersten Halbzeit schon mal hätte versuchen müssen. Kai Havertz in der 54. Minute per Kopf und da dachte ich wirklich, okay, jetzt drehen wir das Spiel, jetzt haben wir sie quasi am Haken, aber man hat wieder aufgehört.
Ja, genau. Und das ist es. Man hat wieder aufgehört. Man hat ja gespürt und gemerkt, okay, das Mittel, das passt. Und das hat Julian Nagelsmann dann auch gesagt. Man hat es mit der Brechstange dann ein Stück weit versucht. Und das war auch das einzige Mittel, was in irgendeiner Weise geholfen hat, was man ihnen ja schon am liebsten in der ersten Hälfte hat zurufen wollen. Warum nicht mal mit Flanken probieren? Und dann machen sie es für ein paar Minuten. Man hat dieses Momentum und dann verstehe ich nicht, warum man dann einfach wieder das Momentum herschenkt und irgendwie nicht durchzieht.
Man hatte dann schon das Gefühl, so gegen Ende der regulären Spielzeit, dass Deutschland das schon noch in den 90 Minuten auch irgendwie ziehen will. Aber es war dann einfach irgendwie nicht gefährlich genug. Dann springen wir in die Verlängerung und da kam ja dann dieser Moment in der 102. Minute, wo Jonathan Tah nach einer Brown-Ecke das 2:1 macht. Das war die Erlösung, ich glaube, für ganz Fußball-Deutschland. Und alle waren total fassungslos, dass der Schiedsrichter dieses Tor zurückpfeift. Und so ging es auch Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ich sehe es gerade nochmal, das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Vollskandal. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel.
Also angeblich ein Foulspiel von Waldemar Anton vorher am Torhüter von Paraguay. Wir sind uns einig, das darf man niemals zurückpfeifen. Nein.
Also das Einzige, was man sehen könnte, wäre, dass er halt ein Stück weit den Torhüter blockt. Aber er ist ja auch dann beim Tagkopfball der Torhüter von Paraguay ja auch schon wieder im Spiel sozusagen. Also das war jetzt nicht entscheidend für mich. Das ist zu wenig auf dem Niveau. Dafür, dass der Schiedsrichter so wenig gepfiffen hat davor, ist das dann schon sehr, sehr kleinlich.
Es war einfach keine klare Fehlentscheidung, deswegen durfte der VAR eigentlich auch nicht einschreiten. Er kann es ja machen, aber da muss der Schiedsrichter doch das sehen und sagen, reicht mir nicht, genau. Ich bleib bei meiner Entscheidung und zwar Tor. Und dann hätten wir diese ganze Diskussion nicht. Ich glaube, wenn das 2:1 wirklich Bestand gehabt hätte, dann wäre Deutschland jetzt im Achtelfinale.
Ja, aber das darf am Ende dann irgendwie auch nicht die Ausrede sein, weil man einfach den Anspruch haben muss, als Fußball-Deutschland gegen Paraguay, bei allem Respekt gegen Paraguay, nach 120 Minuten musst du das Spiel, finde ich, dann auch gewinnen und nicht sozusagen in so einem Spiel über eine Fehlentscheidung sprechen. Das kann man auf einem Niveau gegen Spanien, gegen Frankreich, gegen England aus meiner Sicht
machen. Du glaubst jetzt nicht, wir haben jetzt erstmal wieder wochenlang die Diskussion wie damals nach dem Aus gegen Spanien?
Nein. Für mich nicht. Das Fußballspiel war nicht sozusagen auf diesem hohen Niveau, wie das gegen Spanien war, wo man dann sagt, okay, das ist wirklich spielentscheidend, weil das Spiel gegen Paraguay, also ein Spiel gegen Paraguay, musst du einfach schon nach 90 Minuten ziehen und dann darfst du dich nicht darauf jetzt stürzen und das auf diese eine Entscheidung ausmachen.
Man hat zu viele andere Sachen nicht gut genug gemacht, um sich darauf zu stürzen. Unter anderem das Elfmeterschießen hat man auch nicht gut gemacht. Das ist ja eigentlich eine Spezialdisziplin von deutschen Nationalmannschaften. Bei Weltmeisterschaften bisher alle Elfmeterschießen gewonnen, zum ersten Mal jetzt nicht, wegen 3 verschossener Elfmeter.
Das Trikot von Kai Havertz flattert ein kleines bisschen im Wind. Das sind 2,5 Meter Anlauf, Trippelschritte, Schuss gehalten! Woltemade, die Arme in die Seite gestützt, Rill tänzelt auf der Linie. Woltemade schießt, gehalten! Jonathan Tah, FC Bayern München. Orangefarbene Fußballschuhe drüber. Tah drischt den Ball über die Latte.
Warum hat Jonathan Tah einen Elfmeter geschossen? Ich habe den noch nie aufs Tor schießen sehen. Warum hat Leon Goretzka nicht geschossen?
Es gab ja die Diskussion, ich habe zumindest gesehen, dass Kimmich auch zu Leon Goretzka hingegangen ist und auch Leon gesagt hat. Es hat mich auch ein bisschen irritiert, weil also er ist auf Leon Goretzka zugegangen. Das habe ich im TV-Bild gesehen. Ob er dann am Ende doch vielleicht zurückgezogen hat, ich weiß es nicht. Das muss man vielleicht nochmal aufklären. Aber ja, also ein Abwehrspieler weiß ich jetzt auch nicht.
Und trotzdem kam ja dann nochmal der Moment, wo Manuel Neuer einen Elfmeter hält und wo auch wieder die Hoffnung da war, okay, das ist jetzt Manuel Neuers Moment, der bringt uns ins Turnier zurück. Aber Paraguay hat es sich dann doch nicht mehr nehmen lassen und ist ins Achtelfinale eingezogen durch diesen Elfmeter.
José Canale, Abwehrspieler, 29 Jahre alt, Linksfuß, hält Neuer Deutschland nochmal im Spiel ins Tor! Ins Tor! Und Paraguay jubelt!
Ja, und da müssen wir, weil wir es bisher noch gar nicht getan haben, auch einfach mal gratulieren.
Absolut.
Glückwunsch, man hat das ja gemerkt bei den Fans im Stadion, was denen das bedeutet, ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft einzuziehen.
Ja, ich glaube, damit hätte auch niemand gerechnet. Weder die Fans noch alle anderen, die die WM verfolgen, aus vielen anderen Nationen. Aber sie haben es halt einfach gut gemacht. Also mit ihren Mitteln Fußball zerstört.
Gut Fußball zerstört, ja.
Ja, aber auch das ist ein probates Mittel. Und da musst du halt einfach als Top-Mannschaft auch Lösungen gegen finden.
Man kann diesmal, glaube ich, nicht sagen wie gegen Ecuador, sie wollten es mehr. Deutschland wollte es, glaube ich, schon auch, aber konnte nicht.
Konnte nicht,
das ist, glaube ich, so das Fazit.
Und da sind wir, glaube ich, dann aber auch schnell beim Trainer, oder? Also wenn Deutschland es nicht konnte. Nein. Sind wir dann bei der Mannschaft oder sind wir beim Trainer? Das ist jetzt natürlich auch die Frage.
Erstmal sind wir bei der Mannschaft und bei Kai Havertz, der auch einen Elfmeter verschossen hat. Ja, vorher auch einmal getroffen und ja auch Deutschland in diesem Turnier so ein bisschen getragen. Aber nach dem Spiel war er natürlich auch sehr enttäuscht.
Wir wussten, was der Matchplan war. Aber im Endeffekt sind es die Elf, die auf dem Platz stehen, die es dann richten müssen. Und wir haben es nicht geschafft. Und da packe ich mir vor allem auch dann an die eigene Nase. Weil ich glaube, es wäre viel, viel mehr drin gewesen. Und ja, jetzt wieder das Land so zu enttäuschen, ist kein schönes Gefühl.
Er packt sich an seine eigene Nase. Du fragst, muss man über die Mannschaft reden oder über den Trainer? Über den Trainer reden wir gleich. Ich finde aber, man muss auch über die Mannschaft reden, denn das war auch immer der Tenor. Wir haben viele Topstars in der Mannschaft. Florian Wirtz, der eigentlich ein ordentliches Turnier gespielt hat, viele Tore vorbereitet hat, aber es gab trotzdem nicht so diese Momente, wo er herausgeragt hat, genauso wenig Jamal Musiala, dem merkst du einfach an, der trägt seine Verletzung irgendwie immer noch mit sich rum. So, und damit ist er irgendwie schon dünn. Wenn du keine Topstars hast, so wie die anderen Nationen, wie Mbappé, Messi, hat Deutschland nicht.
Total, aber dann muss man, und da bin ich dann auch beim Trainer, auch das ist was, wo man dann irgendwann auch akzeptieren muss, sie werden in diesem Turnier nicht mehr in ihren Rhythmus und ihren Flow finden. Und dann muss man die Spieler, die sich ein Momentum kreiert haben, ob das ein Dennis Underfahr oder auch ein Amiri zum Beispiel oder auch ein Leveling, die ein Stück weit, wenn sie reingekommen sind, ja auch nochmal belebt haben, dann muss man denen dann, oder auch ein Nick Woltemar, den haben wir ganz vergessen, der hatte 0 Minuten bis heute, da muss man diese Spieler vielleicht dann auch mal stützen und dann auch mal von seinem eigentlichen Plan abrücken. Wenn du also merkst, dass ein Jamal Musiala einfach nicht in dieses Turnier reinfindet und auch
deswegen hat er ihn ja aber draußen gelassen.
Das war ja auch gut, weil ich finde auch, man hat da ja gesehen, dass wenn, als er reingekommen ist, hat er ja auch ein Stück weit eine Reaktion gezeigt und hatte irgendwie so diesen Willen und diesen Mut, aber das hätte schon aus meiner Sicht dann viel früher anfangen müssen, damit man eben diesen Spielern auch ein Stück weit ein Momentum kreieren kann. Zum Beispiel eben wie Nick Woltemade, der ja wirklich 0 Minuten hatte und dann kommt er in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel rein und soll dann Deutschland ins Achtelfinale schießen? Weiß ich nicht.
Ein bisschen reparieren wollte Julian Nagelsmann auch seine Kimmich-Entscheidung, der dann irgendwann in die Zentrale gerückt ist. Da war natürlich sowieso das Spiel schon in einem Aggregatzustand, da spielte das, glaube ich, keine Rolle mehr, wo Kimmich dann jetzt genau gespielt hat. Da war ja wirklich alles oder nichts im Prinzip. Aber ja, vielleicht war auch das eine falsche Entscheidung, Kimmich nicht da spielen zu lassen, wo er beim FC Bayern eben seine Stärken ausspielen kann.
Ja, es gab zu viele Diskussionen aus meiner Sicht, Tobi. So eine Unruhe um diese Mannschaft und viel zu viele Diskussionen. Neuer klammern wir jetzt mal aus, weil für mich war die Diskussion keine. Aber dann hast du es gerade angesprochen, du hast die Kimmich-Diskussion, die von Tag 1 auch war, dann hast du UNDAF die Diskussion, die hast du durch alle Spiele mitgeschleppt, dann hast du die Musiala-Diskussion und dann hast du im Zentrum eigentlich auch noch mit Pavlovic dann am Ende eben diese Diskussion gehabt. So, also so viele Diskussionen, die so viel Unruhe erzeugt haben, wo er sich ein Stück weit, Sané habe ich ja ganz vergessen, den haben wir ja auch noch. Also so viele Diskussionen, die am Ende irgendwie ja auch ein Stück weit selbst gemacht sind.
Und es gibt jetzt eben die Diskussion um Julian Nagelsmann natürlich. Das ist dann eben so nach einem frühen Ausscheiden bei einem Turnier. Er selber möchte aber gerne auch in Zukunft quasi Diskussionen haben.
Ja, ich stehe zur Verfügung. Wenn der DFB das möchte, dann mache ich die EM28 und wenn nicht, dann müssen sie es mir sagen.
Ja, da wäre ja zum Beispiel Rudi Völler einer, der ihm das sagen müsste. Aber bei Rudi Völler klang das nach dem Spiel so, als könnte er sich auch eine Zukunft mit Julian Nagelsmann vorstellen.
Ja, ich kann nur sagen, ich habe ja, wisst ihr alle, habe ich auch diese Tage gemacht, die ganzen Wochen jetzt hier, was ich für ein Verhältnis zu Julian Nagelsmann habe. Ich will ihn jetzt auch gar nicht so, wurde mir geschrieben, ich würde ihm versuchen, ihn in Schutz zu nehmen oder als Bodyguard auf, den brauche er gar nicht, weil er ist, finde ich, immer noch ein absoluter Top-Trainer. Das sagt man ja auch genau dann, wenn es mal nicht funktioniert. Es ist immer einfach, solche Dinge zu sagen, wenn du permanent hintereinander gewinnst, da kann das jeder. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin natürlich auch nicht der DFB alleine. Also ich hab das nicht alleine zu entscheiden. Aber ich finde, von meiner Seite aus finde ich immer noch, dass Julian, und ich weiß auch, dass er schon mit ihm gesprochen, dass er ein Kämpfer ist, dass er auch jetzt nach so einer bitteren Niederlage, dass er sich schnell wieder gesammelt hat, dass er wieder angreifen will. Aber ich glaube, wir tun gut daran jetzt, auch jetzt zum Abschluss nochmal. Wir setzen uns jetzt sicherlich nochmal zusammen jetzt in den nächsten ein, zwei Tage und reden da nochmal drüber. Wie ich zu Julian stehe, das brauche ich nicht nochmal extra zu sagen, habe ich die letzten Wochen immer wieder gemacht. Ich finde immer noch die richtige Person am richtigen Ort. Wie gesagt, ich weiß, das ist mal, wenn man gerade in so einer Form ausgeschieden ist, wenn das vielleicht viele nicht verstehen, gerade weil es so ist, weil normalerweise, wenn einer erfolgreich ist, dann ist, da kann es jeder. Ich finde immer noch, das ist ein absoluter Top-Trainer und den Rest wird man sehen.
Kann man viel rausinterpretieren. Ja. Natürlich gibt es jetzt noch keine Entscheidung, aber es gibt zumindest die Diskussion, wenn du es entscheiden dürftest.
Ich wollte gerade den Ball dir rüberspielen.
Ich habe zuerst gefragt.
Okay, wenn ich es entscheiden würde, ich würde nicht mit Julian Nagelsmann weitermachen. Einfach, für mich hat das schon vor der WM eigentlich angefangen, dass die Stimmung schon sehr auch anti-Julian Nagelsmann war von den Fans. Ich habe es eben auch schon gesagt, er hat sich auch selbst ein Stück weit schwer gemacht, eben unter anderem mit diesem ganzen UNDAF-Thema, das hat ja schon vor der WM angefangen, dann noch Neuer dazu und dann alles, was dann während des Turniers noch entstanden ist. Ich finde, er ist einfach nicht mehr so richtig likable. Also seine Kommunikation regt mich teilweise auch richtig auf. Also das wirkt unsouverän, das wirkt
Es wirkte so, als könnte er diesem Druck nicht standhalten, genau. Bundestrainer zu sein.
Ja, voll. Und dann irgendwie fehlt mir manchmal auch die Selbstkritik bei ihm so ein Stück weit. Mhm. Dass er so gar nicht dann auch mal so Fehler eingestehen kann oder diese Selbstkritik dann auch hat, die ihm dann auch einfach mal gut zu Gesicht stehen würden. Wenn es auch einfach mal wie gegen Ecuador nicht gut gelaufen ist und der dann auch einfach mal sagt, ja, die wollten es halt einfach mehr. So, und das macht bei den Fans dann auch so ein Stück weit fassungslos, glaube ich. Und man reibt sich da im Moment einfach zu sehr an Julian Nagelsmann, glaube ich.
Ja.
Wie siehst du es denn?
Also ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu entscheiden. Weißt du, wer das gesagt hat?
Jürgen Klopp. Wir haben es ja beide gehört.
Und diese Diskussion, natürlich gibt es sie jetzt,
ja.
Dass Jürgen Klopp als der Wunschtrainer gilt bei vielen Fußballfans, ist klar. Es gab die kuriose Situation, dass er durch seinen Expertenjob sehr nah dran war an allem. Es gab die Diskussion um seine Aussage ganz zu Beginn des Turniers mit dem berühmten Wort noch. Und natürlich kann man diese Diskussion jetzt nicht aufhalten. Er selber wurde natürlich darauf angesprochen, direkt nach dem Spiel, und hat gesagt, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen.
Ja, Jürgen Klopp ist für mich die 1A-Lösung, weil er halt eben dieser berühmte Menschenfänger auch ist und der eben auch eine Mannschaft bilden und formen kann und aber auch ein Land wieder anzündet. Das, was Julian Nagelsmann einfach nicht kann. Es tut mir leid, aber er hat mich nicht angezündet. So, und das ist, glaube ich, das, was Jürgen Klopp kann und was auch Fußball Deutschland jetzt wieder gebrauchen könnte.
Natürlich, es ist immer am einfachsten, den Trainer zu tauschen, aber vielleicht muss man auch ganz viel mal über andere Dinge noch nachdenken, über viel Strukturelles. Ja. Es ist so komplex, dieses System Fußball-Nationalmannschaft. Deswegen meine ich ja, man muss diese Entscheidung nicht jetzt treffen, sondern in Ruhe sich mal sortieren, erstmal zurückkommen nach Deutschland. Klar, dann spricht man aber auch nochmal über einen möglichen Trainerwechsel. Bei einem ist jetzt schon klar, dass er nicht weitermacht. Unser lieber Kollege Alex Schlüter hat nämlich nach dem Spiel mit Manuel Neuer gesprochen und ihm diese Frage gestellt.
Jetzt schaue ich gerade aus Wappen. War es dein letztes Länderspiel?
Ja. Da kommt ein ganz leises, trauriges Ja von Manuel Neuer. Auch kein würdiger Abschied eines so großen Torhüters, aber ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen.
Ja, es hätte mich auch überrascht. Er ist jetzt auch schon 40 und wir wissen nicht, wie lange er auch noch bei den Bayern spielt. Er macht jetzt noch eine Saison und die EM ist dann in 2 Jahren. Also wer weiß, ob er dann überhaupt noch Fußball spielen wird. Und deswegen ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber schade natürlich, dass irgendwie er sich ein Stück weit so unwürdig jetzt auch verabschiedet durch diese vergangenen WMs und jetzt auch diese, man hätte es ihm gegönnt, dass er für Deutschland dann jetzt nochmal diesen einen Moment hat und er hatte ihn kurz, ja, mit diesem gehaltenen Elfmeter und ja, irgendwie unwürdig. Tut mir ein Stück weit auch leid.
Er hätte den Elfmeter schießen müssen, den Deutschland dann verschossen hat. Ja. Deutschland also raus bei der Weltmeisterschaft. Wir werden das natürlich auch hier im Podcast nochmal sortiert betrachten in den nächsten Tagen. Wir sind uns sicher, da ist oder da wird noch sehr viel Bewegung drin sein. Wir haben es ja jetzt gerade auch schon alles angefangen zu diskutieren. Jetzt hier in der Nacht, beziehungsweise am Morgen danach mit Augenringen hier bei Lisa und mir, wollen wir jetzt aber erstmal versuchen, den Gedanken loszulassen und auf anderes zu gucken. Es gab da ja noch ein paar andere Spiele im 16. Finale und da haben wir heute Nacht den nächsten Gegner der deutschen Mannschaft gesehen, die Niederlande. Die sind der nächste DFB-Gegner im September in der sagenumwobenen Nations League.
Du hast mich gerade kurz aus dem Konzept gebracht.
Und auch für die Niederlande ist es das nächste Spiel, denn unsere Nachbarn sind auch ausgeschieden.
Ja, das macht es ein bisschen erträglicher gerade.
Findest du?
Ja, die Häme von den Niederländern, die wollte ich mir jetzt echt ersparen. Aber gut, ich bin halt an der Grenze groß geworden, ne? Da musst du dir einiges anhören.
Niederlande gegen Marokko. Heute Nacht 1:1 nach Verlängerung. Wir gehen es mal kurz durch. Erste Halbzeit weitgehend ausgeglichen, wenig Abschlüsse, bisschen bessere Chancen für Marokko. Und in der zweiten Halbzeit gehen die Niederlande dann in Führung in der 72. Minute durch Cody Gakpo. Wo wir schon gedacht haben, wow, was für eine emotionale Geschichte.
Ja, Wahnsinn, dass er sich dafür entschieden hat, dann eben auch bei der Nationalmannschaft zu bleiben. Denn er hatte ja sein Kind verloren, seine Frau auch mit ihm in die USA gereist und hat dann auch gemeinsam mit ihm ja entschieden, dass er weiterhin für die Niederlande spielen soll. Und ja, das waren natürlich emotionale Szenen. Auch der Jubel dann am Ende nochmal mit dem Fingerzeig in den Himmel. Also gedenkt er auch nochmal seinem verstorbenen Sohn. Das war schon sehr krass.
Seinen
ja.
ungeborenen Sohn, das hat man ihm dann auch angemerkt. Er war, als das Tor fiel, total überwältigt von der Situation.
Ja.
Die ganze Mannschaft rannte auf den Platz, wusste natürlich, was das jetzt gerade für eine Situation ist. Und dann war eigentlich das Team ganz nah dran am Achtelfinaleinzug, aber fast last minute, das ist ja wirklich bei dieser WM ein Trend, in der K.O.-Phase zumindest, dann noch der Ausgleich durch Issa Diop in der 90. plus 1, das heißt, wir gingen auch da in die Verlängerung, in der dann aber nicht mehr viel passiert ist.
Nee. Und beide haben sich so ein Stück weit dann ins Elfmeterschießen irgendwie gerettet, vielleicht auch drauf spekuliert, die Verlängerung war dann doch lahm, dafür war das Elfmeterschießen umso spektakulärer.
Ja, 5 Elfmeter verschossen. Ein paar ganz gut geschossene, also besser als beim deutschen Elfmeterschießen, aber ein paar auch grausam verschossene. Und den entscheidenden Elfmeter für Marokko, den hat ein gewisser Herr Saibari verwandelt. Und das klang so.
Oh!
Ja, komplette Ekstase bei den Kollegen vom marokkanischen Fernsehen. Saibari nicht zum ersten Mal bei dieser WM ein Thema.
Der
wird immer teurer. Ich hoffe, die Bayern haben den Preis schon vorher gefixt, ausgemacht.
Ja, das wird auf jeden Fall. ein sehr begehrter Spieler werden, wenn er denn noch nicht unter Vertrag steht.
Aber würdest du denn jetzt sagen, es war dann am Ende ein verdientes Weiterkommen für Marokko?
Finde ich schon, weil sie einfach über das gesamte Spiel über die aktivere Mannschaft waren, die das Spiel auch ein Stück weit gestaltet hat. Und ja, auch die besseren Chancen hatte, ehrlicherweise. Nicht nur im ersten Durchgang, sondern auch im zweiten. Deswegen würde ich schon sagen, das Team, das mehr investiert hat und es auch ein Stück weit mehr gestaltet hat, hat am Ende dann auch gewonnen.
Waren ja vor dem Turnier auch sogar wirklich ein bisschen mehr favorisiert als die Niederländer.
Ja.
Und Marokko jetzt im Achtelfinale als nächstes gegen Kanada. Sind da natürlich jetzt dann deutlicher Favorit.
Ja.
Was hatten wir noch? Im 16. Finale gestern vor dem Spiel der deutschen Mannschaft ist Brasilien ins Achtelfinale eingezogen, trifft da jetzt auf die Elfenbeinküste oder Norwegen, das entscheidet sich noch. Aber auch da war es erstmal kurz vor einer Sensation, will ich jetzt nicht sagen, denn Japan wird ja auch hochgehandelt. Japan ging erstmal in Führung in der 29. Minute durch Kaishu Sano. Unseren Kollegen Jens Wallbrot wird es gefreut haben. Der ist ja Kaishu Sano Ultra.
Fanclub Ultra, ja.
Er hat schon früher auch immer in Kaishu Sano Bettwäsche geschlafen.
Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch ein sehr interessanter Spieler. Alle Mainz-Fans werden sicherlich kurz gejubelt haben. Hat er natürlich auch geil gemacht, muss man sagen. Ballgewinn und dann eigentlich ein kompletter Alleingang von ihm. Geht noch kurz ins Dribbling. Abschluss neben den Pfosten. Ja, kann man mal so machen. Also das war eiskalt.
Obwohl Brasilien eigentlich besser war, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote. Aber irgendwie zu ungefährlich, zu pragmatisch. Du hast ihn angemerkt, Brasilien spielt eher Fußball, um kein Tor zu kassieren, ja, statt eins zu schießen. Das ist so ein Carlo Ancelotti-Pragmatismus. Dann haben sie es in der zweiten Halbzeit aber besser gemacht. Japan hat sich ein bisschen weiter hinten reindrängen lassen, waren da nicht mehr so aktiv gegen den Ball. Und dann wurde Brasilien mit dem Ausgleich belohnt in der 56. Minute, das 1:1 durch Casemiro, einer der alten Herren, der mit Ancelotti schon zweimal die Champions League gewonnen hat.
Machen eigentlich die Weltklasse-Spieler in dem Fall den Unterschied, finde ich. Also da hat man es dann gesehen bei Brasilien, die haben halt eben diesen einen, zumindest Vinicius Junior, der wirklich aufgedreht hat, dann auch direkt im Anschluss ja nochmal eine Riesenchance hat.
Boah, der hat ein paar Weltklasse-Aktionen dabei.
Ja. Also so, da merkst du dann einfach, das ist dann so ein Spieler, der kann dann wirklich seine Mannschaft auf seinen Schultern tragen und auch ein Stück weit mitreißen und dann wirklich mit seinen Einzelaktionen dann auch so ein Spiel auch entscheiden, auch wenn er am Ende nicht den entscheidenden Treffer gemacht hat.
Nee. Japan, muss man aber dazu sagen, auch K.O. irgendwie gefühlt. Brasilien mit 30 Flanken da in der zweiten Halbzeit und dann in der 90. plus 5, auch wieder sehr, sehr spät, Gabriel Martinelli vom FC Arsenal mit dem 2:1 Siegtreffer für Brasilien. Da ging auch bei Ancelotti mal kurz der Ruhepuls hoch von 60 auf mindestens 65.
Ja, das ist schon krass, ne? Was für ein Pokerface der auch immer hat und mit was für einer, man sagt ja heutzutage Nonchalant, so ist er ja so ein bisschen, ne? So nach dem Motto, ich hab's euch doch gesagt, was habt ihr denn alle so Angst?
Aber da wir uns ja jetzt seit heute bei der deutschen Mannschaft in einer Trainerdiskussion befinden, da sieht man dann nochmal, was Erfahrung auch ausmacht. Ne? Julian Nagelsmann, der jüngste Trainer des Turniers.
Ja.
Carlo Ancelotti bringt so viel mit für dieses brasilianische Team. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und mit dem kann es ganz weit gehen. Aber du hast die Superstars ja auch angesprochen. Also Neymar zwar nicht gespielt, aber ein Vini Junior, ein paar Weltklasse-Aktionen. Das ist eben das, was bei Deutschland eben fehlt. Dann blicken wir jetzt zum Schluss dieser Folge nochmal auf das, was heute ansteht bei der Weltmeisterschaft. Die weitergeht mit den nächsten 3 Sechzehntelfinalspielen. Und da geht es dann los heute um 19 Uhr live im Ersten, das ist wichtig zu wissen, mit Elfenbeinküste gegen Norwegen. Es gibt irgendwie keinen klaren Favoriten, finde ich. Ich finde, Norwegen hat sich zuletzt im letzten Gruppenspiel mit diesen 10 Wechseln in der Startelf selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, weil es quasi den Ton gesetzt hat, wir wollen noch sehr viel weiterkommen als nur das 16. Finale.
Ja, es war vielleicht sogar auch ein Stück weit arrogant, könnte man ihn auch vorwerfen.
Ja, so ein ähnliches Wort habe ich gesucht. Also die Erwartungshaltung ist zumindest dann mal gestiegen bei den Fans.
Ja, das glaube ich auch. Und Elfenbeinküste kennen wir jetzt natürlich als Deutsche sehr gut und wissen, die sind unangenehm, die haben viel Tempo, die sind physisch stark und sehr diszipliniert auch in der Defensive. Das wird auf jeden Fall für Erling Haaland und Co. Kein einfaches Spiel.
Und sie haben nach wie vor Jan Diomande, über den haben wir so viel gesprochen, der angeblich einen Vertrag bei PSG unterschrieben hat. Aber Marcel Schäfer, der Sportboss von RB, hat gesagt, er spielt nächstes Jahr auf jeden Fall bei uns in Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab. Also wir würden uns ja freuen, wenn er der Bundesliga erhalten bleibt. Aber es gibt viele Vereine mit einem großen Portemonnaie. Und da wird auch Leipzig irgendwann schwach.
Das glaube ich auch.
Das ist Zukunftsmusik. Das würden wir übrigens dann auch im Bundesliga-Podcast besprechen, den es natürlich ab der neuen Saison wieder geben wird. Das Bundesliga-Update auf diesem Kanal. Jetzt schon mal für euch für den Hinterkopf. Nach der WM ist vor der Bundesliga. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch bei der Weltmeisterschaft. Also Elfenbeinküste, Norwegen, ein 16-Finale. Mit welchem Ausgang? Was ist dein Tipp?
Ich sage, Norwegen wird sich am Ende durchsetzen.
Weil Erling Haaland
trifft.
Und
nicht nur einmal, sondern glaube ich doppelt.
Frankreich gegen Schweden ist das nächste Spiel, 23 Uhr Anstoß. Sie spielen in New York, da wird dann der nächste Gegner von Paraguay gesucht. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, finde ich, aber sie spielen ja bekanntlicherweise nicht auf Papier, sondern gefühlt auf diesem Beton da in New York. Das ist ja der Platz, der auch dem deutschen Team gegen Ecuador schon nicht so richtig lag.
Ja, ist natürlich auch für eine Mannschaft wie die Franzosen das haben, die sehr über das Spielerische kommen, die alle Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Natürlich auch eine Herausforderung, aber bei aller Diskussion um den Rasen, am Ende sage ich auch, da darf das keine Ausrede sein für eine Mannschaft, die so gut bestückt ist und die beste Vorrunde seit 1998 übrigens gespielt hat. 3 Spiele, 3 Siege, 10-2 Tore, das spricht schon eine eindeutige Sprache. Und wenn ich sehe, wen sie in der Offensive alles haben, da dürfte alles andere als ein Sieg wirklich sehr überraschen.
Was heißt too big to fail auf Französisch? Das weißt du wieder nicht.
Das weiß ich nicht.
Das recherchieren wir und werden wir morgen nachreichen.
Das ist peinlich. Ich hatte echt mal Französisch in der Schule und gar nicht mal so wenig.
War auch kein Test heute angekündigt. Ich verzeih dir das.
Danke.
Ich sehe es auch nicht, dass Schweden da eine Chance hat gegen die Franzosen, auch wenn sie auch ein paar Superstars haben. Aber bei Frankreich ist der Trainer Didier Deschamps jetzt wieder zurück, nachdem er ja wegen eines Trauerfalls kurz abgereist war. Es gab jetzt so ein paar Videos, wo er auch nochmal eine bewegende Rede an die Mannschaft gehalten hat. Also da ist auch ein Gefühl vorhanden, was man irgendwie bei der deutschen Mannschaft zum Beispiel jetzt auch nicht so jeden Tag gesehen hat. Da war immer die Stimmung gut, aber so diese besonderen Momente, Ansprachen und so, haben wir da jetzt auch nicht gesehen.
Ja, und er könnte dann ja auch Rekordhalter werden. Didier Deschamps mit einem weiteren Sieg würde er Helmut Schön ablösen. 17 WM-Siege. Das ist auch Ansporn, glaube ich.
Und dann haben wir noch das dritte Spiel von heute. Mexiko gegen Ecuador. Mitten in der Nacht um 3 Uhr gespielt wird in Mexico City. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Das ist El Tri gegen La Tri.
Ja.
Also die Spitznamen der beiden Mannschaften.
Und sie sind sich auch in ihrer Spielweise sehr ähnlich. Beide lieben den kernigen Defensivfußball, wie man so schön sagt. Das könnte für uns beide, Tobi, eine anstrengende Nacht vielleicht werden. Wobei, man muss natürlich sagen, Mexiko hat natürlich so ein bisschen den Cheatcode, ne? Mit 2-mal jetzt auf jeden Fall noch 2 Heimspielen, wenn sie weiterkämen.
Ich glaube, das Spiel wird von der Emotion leben. Ja, sie spielen wieder im Aztekenstadion. Dieser Heimvorteil ist wirklich ein ganz, ganz großes Fund für Mexiko. Das war ja bei den ersten beiden Heimturnieren auch. Da sind sie jeweils ins Viertelfinale eingezogen. Sie wollen so gerne mal ins Halbfinale. Das Problem ist, ab dem Viertelfinale wird nicht mehr in Mexiko gespielt. Also es wäre jetzt nur noch das Spiel jetzt und das Achtelfinale.
Ja.
Und dann müssten sie eben dann auf amerikanischem Boden weiterkommen. Aber ich glaube, mit den Zuschauern im Rücken werden sie Ecuador, so unangenehm die zu bespielen sind, werden sie die schlagen.
Ja, da gehe ich mit dir.
Wir werden das alles besprechen, morgen in der nächsten Folge WM-Update. Und dann werden wir natürlich auch nochmal den Puls fühlen bei der deutschen Mannschaft. Ob wir es dann schon mehr verdaut haben, weiß ich nicht genau, aber wir werden es versuchen.
Gut, dass wir jetzt erstmal für in den nächsten Tagen eine Therapierunde hier zusammen betreiben.
Sitzkreis aus 2 Leuten.
Ja, immerhin, es hilft. Man hat zumindest jemanden, mit dem man sprechen kann.
Bis morgen.
Bis morgen.